Deep Shit.
Ein Podcast von Marvin und Ricarda.
Wir reden über alles, was uns bewegt und hoffen auch, dich damit zu bewegen.
Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deep Shit. Heute zu Gast bei uns ist Laura Heinzel. Laura ist Familiencoach, Mama von 3 Töchtern, hat einen eigenen Podcast unter anderem, der nennt sich Sei frech, wild und wunderbar. Und sie beschäftigt sich hauptsächlich mit Achtsamkeit, Mama-Meditation und Familienmeditation, auch mit ihren eigenen Kindern. Herzlich willkommen, Laura, schön, dass du bei uns bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Laura, vielleicht kannst du auch noch mal ein paar Worte zu dir verlieren, wer du bist, was du machst.
Genau, ja, gerne. Also ich bin Laura, ich bin Familiencoach auf ungefähr, ich weiß nicht, gefühlt 7. Bildungsweg. Also ich habe ganz viele andere Sachen vorher gemacht, bis ich das gefunden habe, wofür mein Herz schlägt. Und habe aus meiner eigenen Geschichte, aus meiner eigenen Erfahrung als Mutter und als Frau und als Mensch einfach irgendwie plötzlich dieses Calling gehabt, dass ich was machen muss, dass Familie wieder ein Ort wird, wo man gerne hinkommt, wo man seine Akkus auflädt, wo man sich wohlfühlt. Und habe mir dann einfach zur Aufgabe gemacht, Familien darin zu unterstützen und zu begleiten, mehr Achtsamkeit und Spiritualität in ihr Leben zu bringen und eben vor allem auch Mamas dabei zu unterstützen, ihrer Wahrheit zu leben und ihren eigenen Weg zu finden. Und das mache ich jetzt eben.
Das klingt mega schön,
das klingt richtig schön, ja. Und zum Einstieg haben wir unsere Deep Shit Icebreaker-Fragen mitgebracht, einfach um dich persönlich ein bisschen besser kennenzulernen. Ich würde direkt mal loslegen mit der ersten Frage, wenn es für dich in Ordnung ist.
Ja, super.
Und zwar, wann hast du denn das letzte Mal deine Komfortzone verlassen?
Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, wann habe ich das letzte Mal so richtig meine Komfortzone verlassen? Das ist so schwierig, weil im Nachhinein, finde ich, ist es immer so, dass dann die Komfortzone sich erweitert hat und dann merkt man das gar nicht mehr, dass man sie da verlassen hat.
Das ist tatsächlich so,
Also ich glaube tatsächlich, als ich das mit den Familienmeditationen angefangen habe, wobei solche Sachen sich bei mir dann gar nie so nach Komfortzone verlassen anfühlen, weil in dem Moment, wo ich sowas machen möchte, irgendwie ich das Gefühl habe, wachse ich so mit. Also das ist immer so, ich weiß dann in der Sekunde, bevor es losgeht, okay, das fühlt sich gerade total aufregend an und das ist gerade voll crazy. Und dann denke ich mir, okay, jetzt verlasse ich gerade wahrscheinlich meine Komfortzone. Aber in dem Moment, wo ich so dieses Gefühl habe, das musst du jetzt machen, ist es irgendwie so, dass sie sich erweitert. Das heißt, ich glaube da so ein bisschen. Ständig in diesem ganzen, also dieses ganze Live gehen, Interviews geben, zu meditieren mit Mamas, das ist irgendwie immer so ein, das ist zwar nur so ein Minischritt, weil sie eben immer mitwächst, aber es ist, glaube ich, jedes Mal so ein bisschen wieder aus der Komfortzone raus.
Finde ich total schön, wie du das beschreibst, weil ich nehme das genauso wahr. Jedes Mal, wenn wir so einen kleinen Schritt außerhalb unserer Komfortzone machen, ne, zuerst denken wir so, wow, und das wird ja voll schwierig und total aufregend, Herzklopfen und dann geht man den Schritt und plötzlich ist das gar kein großes Thema mehr. Am Ende vergisst man sogar, dass man in dem Moment eigentlich seine Komfortzone verlassen hat.
Ja, vorhin.
Ja, total stark.
Ja, kommen wir doch zu Frage Nummer 2. Frage Nummer 2, wer oder was ist dein größter Energielieferant und warum?
Mein größter Energielieferant ist meine Morgenroutine. Mein größter Energielieferant sind die ersten 30 bis 45 Minuten jeden Morgen, auf die ich manchmal, ganz ehrlich, absolut keinen Bock habe, weil ich mir denke, liegen bleiben wäre auch cool. Also die Leute glauben immer, ich springe so aus dem Bett und denke mir so, ja, endlich. Ist manchmal tatsächlich so. Es gibt aber auch Morgen, wo ich mir denke, nee, bitte, komm. Dann verbinde ich mich immer mit dem Gefühl danach. Und das Gefühl danach ist definitiv das, dass dieses Aufstehen, alleine sein, Zeit mit mir verbringen, meditieren, Dankbarkeit ausüben, einfach für mich sein, bevor der ganze Trubel losgeht, ist definitiv mein allergrößter Energielieferant.
Ja, kenne ich. Das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, weil wir das ja auch jetzt seit knapp 4 Wochen auch immer um 5.30 Uhr aufstehen.
Ja.
Und dann eben auch entweder Sport machen, Zeit für uns nutzen, lesen. Und mir geht es auch so oft so, dass ich mir denke, oh, heute nicht, muss das sein. Aber wie du so schön gesagt hast, wenn man es dann gemacht hat, fühlt man sich einfach so viel besser.
Ja, voll.
So, dann kommen wir zur letzten Icebreaker-Frage. Und zwar, Wenn du einen Gedanken in die Köpfe der Menschheit pflanzen könntest, welcher wäre das?
Dass wir alle miteinander verbunden sind.
Schön, ja.
Also ich finde, so oft ist die, oder eigentlich fast immer, ist die Grundlage von allen Problemen und von allem Übel und auch jetzt gerade von dieser Rassismus-Thematik in Amerika ist ja eigentlich das Grundproblem immer nur dieser Gedanke, dass wir uns getrennt fühlen. Und ich glaube ja, dass da das alles schon anfängt und dass diese ganze Diskussion auch jetzt im Nachhinein, ob es darum geht, darf ich als weißer Mensch was dazu sagen, dann damit distanziere ich mich ja schon wieder davon, damit fühle ich mich ja schon wieder nicht eins mit denen und damit und dieses Gefühl, ich glaube, wenn wir begreifen, dass wir alle eins sind und dass wir alle ein Teil des Problems sind, dann können wir auch alle ein Teil der Lösung sein. Und ich glaube, dass das, wenn das jeder in seinem Kopf verändert, dann ist einfach Frieden in den Herzen der Menschen und dann ist Frieden auf dieser Welt.
Ein sehr, sehr schöner Gedanke. Vielen Dank dafür. Den hast du uns jetzt auf jeden Fall in die Köpfe gepflanzt.
Sehr gut.
Ja, ich fand's schön. Bei deiner zweiten Antwort hast du darüber gesprochen, dass du dich mit dem Gefühl danach verbindest. Ne? Also du startest in den Tag mit etwas, was dir offensichtlich erstmal schwerfallen könnte. Ne? Also dieses allein aufzustehen und sich dann die Zeit zu nehmen, um wahrscheinlich zu meditieren, deine Routine zu machen. Was meinst du genau damit, dich mit dem Gefühl danach zu verbinden? Was genau machst du damit? Ist das eine Art Visualisierungsübung oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, es ist mittlerweile so in mir drin, dass es jetzt ganz fast schon schwer ist, es zu beschreiben, weil das passiert schon automatisch. Aber es ist so eine, also Visualisierung ist übertrieben, sondern es ist wirklich nur das Fühlen. Also ich stelle mir das jetzt gar nicht irgendwie bildlich vor, sondern das mache ich mit allen Sachen. Also das mache ich mit allen Sachen, wo ich mir denke, das ist jetzt irgendwie, das will ich jetzt gerade nicht oder ich würde jetzt lieber... Wir haben ja oft dieses Problem, dass wir lieber so einer kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung nachgehen würden, als das langfristige Ziel zu sehen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, uns immer mit diesem Gefühl von nachher zu verbinden, dann ist das, was uns hochhält und was uns irgendwie pusht und was uns weiterbringt. Und das ist auch mit so Sachen wie Ernährung zum Beispiel. Ja? Wenn ich jetzt meine Ernährung umstellen will und ich verbinde mich mit dem Gefühl, wie ich mich fühle, wenn ich in meiner Kraft bin, wenn ich weiß, es geht mir gut, wenn ich weiß, mein Körper ist ein gutes Zuhause für diese Seele, dann kann ich diese ganzen Schritte, die mich dahin bringen, viel leichter machen. Und deswegen ist es ist eher ein Reinfühlen. Und ich mache das abends, also ich mache es tatsächlich abends schon, dass ich ins Bett gehe mit diesem, und dann das Letzte, was ich mache, ist mich reinfühlen in dieses schöne Gefühl, was ich habe, wenn ich aus der Meditation zurückkomme. Oder wenn ich vom Laufen zurückkomme. Oder halt einfach dieses, dass ich weiß, okay, morgen um 6 geht dein Tag los und du fühlst dich so und so, weil du in der Stunde davor das und das gemacht hast. Und das mache ich mit allem, das mache ich aber nicht irgendwie. Ich hatte gestern Abend zum Beispiel auch ein Instagram Live und das war um 21 Uhr und das ist für mich eigentlich schon fast Schlafenszeit. Und ich war davor echt so, oh nee. Und dann dieses Gefühl danach, dass ich was sagen konnte, dass ich was teilen konnte mit den Menschen. Und dann verbinde ich mich eben vorher mit dem, wie fühlt sich das an, wenn du was geteilt hast, wenn du was mitgegeben hast den Menschen auf ihren Weg. Und das mache ich eigentlich mit fast allem, dass ich immer daran denke, wie fühlt sich das nachher an.
Ja. Ich finde es tatsächlich auch eine gute Idee, das vor dem Schlafengehen zu machen. Mhm. Ja. Weil man, ich glaube, über Nacht einfach arbeitet das Unterbewusstsein daran. Und ja, man kann sich so sehr gut darauf einstellen.
Voll.
Ich finde auch, man fühlt es denn in dem Moment dann schon. Ne? Also ja. Wenn man sich abends wirklich hinsetzt und versucht, dieses Gefühl aufzunehmen, sich in dem Moment zu fühlen, dann macht es etwas ganz Krasses mit einem. Ne? Dann spürt man plötzlich die Emotionen, die man eigentlich ja, in der Zukunft erst haben könnte, ja. Projiziert man einfach auf das Jetzt. Und das ist ein mega starkes Tool. Ich mache das zum Beispiel, wenn wir laufen, wenn wir uns motivieren. Die Leute fragen uns immer, naja, wie schafft ihr es denn immer so früh aufzustehen und dann laufen zu gehen und so viel Sport zu machen und so. Naja, ich denke einfach darüber nach, wie fühle ich mich denn danach? Ja. Wie fühle ich mich denn, wenn ich das jetzt 2 Monate lang jeden Tag durchziehe? Und das ist einfach ein krasses Gefühl. Daher kommt die Motivation am Ende. Ja. Finde ich super schön.
Ja, ja.
Und das Lustige ist, wenn man das oft abends macht, nämlich, es ist bei mir jetzt schon, dass ich schon aufwache, wieder in diesem Gefühl. Also dann hat man morgens, ich war früher so ein absoluter 10-mal Snooze-Button-Drücker und seit ich mich auch abends mit dem Gefühl danach verbinde, ist das sofort da, wenn der Wecker klingelt. Und dann weiß ich, okay, jetzt dafür stehe ich auf und dann ist das.
Du hattest ja am Anfang in der Vorstellung noch gesagt, dass du irgendwie so auf dem Bildungsweg jetzt zu dem gekommen bist, was du jetzt eben machst. Mich würde total die Geschichte dahinter interessieren. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich jetzt mit Familienmeditation, Mama-Meditation, Meditation überhaupt und Achtsamkeit beschäftigst?
Also ich habe quasi, als ich im ersten Bildungsweg war, Kinder bekommen. Also ich habe sehr jung, ich habe mit 22 meine erste Tochter bekommen. Und dann war es irgendwie danach so ein mich nie finden. Dann bin ich wieder zurück in mein Studium und eigentlich war mir aber schon klar, dass sich das nicht richtig anfühlt. Aber was macht man halt? Man geht dann wieder zurück, weil alles andere könnte ja auch wieder, also ich war auch jemand, der sehr angepasst war immer, könnte ja auf Widerstand stoßen. Das heißt, ich bin zurück in dieses Studium gegangen, habe mich da irgendwie durchgequält. Dann habe ich das zweite Kind bekommen, dann war das irgendwie mit unserer gesamten familiären Situation total schwierig, weil ich das nur in Salzburg studieren konnte, das heißt, ich hatte einen total weiten Anreiseweg. Mein Mann hat dann schon immer mehr gearbeitet, also es war dann irgendwie alles. Und trotzdem habe ich dann weitergemacht, weil irgendwie für mich war dieses Studium abbrechen immer so eine Versagergeschichte. So, dann habe ich es abgebrochen und dann habe ich was anderes angefangen. Und dann habe ich Jura studiert und war über so einen Online-Studiengang und so. Und das hat mir auch, also das hat mir Spaß gemacht. Es war jetzt nicht so die super Erfüllung. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, vielleicht gibt es die für mich nicht. Also ich war dann irgendwie schon sehr resignativ unterwegs. Und dann nach unserer dritten Tochter, so vor 2-3 Jahren, hat es angefangen, dass es mir psychisch einfach immer schlechter gegangen ist und dass ich von einem Tag auf den anderen Panikattacken bekommen habe. Und das war total schwierig, weil, also es war so oder so schwierig, aber es war zusätzlich schwierig, weil es von außen keinen Grund gab. Ich hatte diese perfekte Familie, ich hatte diese super Ehe, die natürlich in dem Moment, wo du Panikattacken kriegst, auch nicht super ist. Und hatte dieses Studium, was ich ja von zu Hause machen konnte. Und es war ja eigentlich alles toll von außen gesehen. Und deswegen war das für mich total schwer und ich hatte ganz lange dieses Gefühl, was ist denn mit mir falsch? Ich habe ja alles. Was stimmt denn mit mir nicht? Und dann habe ich mich da mühseligst irgendwie rausgekämpft und war in Psychotherapie und so und habe dann, das Erste, was natürlich dann so Psychotherapeuten und Psychologen sagen, ist ja, kein Wunder, sie haben zu viel Stress. Und sie müssen jetzt ihre Stressfaktoren reduzieren. Und dann habe ich halt mein Studium aufgehört, was dann dazu geführt hat, dass ich überhaupt nichts mehr hatte. So quasi was, also außer natürlich meine Kinder, aber nichts mehr für mich alleine hatte. Und dann bin ich da so ein bisschen rausgekommen über halt Therapien und so und war aber an einem Punkt, wo es so, es war okay und es war, ich war überlebensfähig und ich konnte wieder einkaufen und Auto fahren und solche Sachen. Aber es war nicht schön. Ich hatte keine Lebensfreude und ich hatte dieses, okay, ich werde dieses Leben leben, weil ich drei Kinder habe, aber für mich war da irgendwie nicht viel. Und dann hat meine Mutter mir ein Buch von Laura Marlina Seiler geschenkt und dann habe ich die Frau mal gegoogelt und dann hatte die damals für die Rise Up and Shine Uni, für dieses Programm von ihr, so ein Slogan, und das, also so ein Werbevideo, und das fing an mit: Stell dir vor, jemand schenkt dir ein neues Leben. Und ich war so, ja, ich bitte, ich brauche ein neues Leben unbedingt. Und dann habe ich das gemacht und das war der erste Moment, wo ich meditiert habe. Und ich habe mir immer gedacht, meditieren tun irgendwie nur so abgedrehte Menschen, die sonst nichts zu tun haben. Also ich war völlig kopfgesteuert, ich war völlig nicht in Verbindung mit meinem Herzen über Jahre. Und irgendwann ist mir das dann zum Glück im Nachhinein gesehen so dermaßen auf den Kopf gefallen, dass ich dann alles umgekrempelt habe. Und dann bin ich zum Glück jemand, der, sobald er mal den Zugang zu seinem Inneren gefunden hat und zu seiner Intuition, ganz gut das spüren kann, was er will. Und dann weiß ich, dass ich plötzlich diesen Draht hatte zu dem, was von da kommt. Und irgendwie, dann weiß ich, stand ich irgendwann mal beim Bügeln und habe mir so gedacht, okay, ich muss das anderen Menschen erzählen. ich muss Mamas sagen, dass ihr Leben nicht so aussehen muss, wie meins ausgesehen hat. Und ich muss jedem sagen, er muss jetzt meditieren und er muss mit seinen Kindern meditieren. Und plötzlich war dieses Feuer in mir, was gesagt hat, okay, du musst jetzt was daraus machen. Und dann habe ich mich halt Hals über Kopf da reingestürzt und das alles angefangen und aufgebaut. Und würde jetzt im Nachhinein sagen, dass mir nichts Besseres hätte passieren können, als dass ich diese Panikattacken gekriegt habe, weil sonst wäre ich da ewig so vor mich hingehamstert.
Total interessant, deine Geschichte. Hast wirklich viel erlebt anscheinend. Ich fand den Satz ziemlich interessant, den du zwischendurch gesagt hast. Du sagtest, vielleicht gibt es die volle Erfüllung für mich gar nicht.
Ja.
Und ich glaube, dass sehr viele Menschen genau an diesem Punkt stehen. Ja, sich möglicherweise einfach nur akzeptieren, wie die Situation gerade ist und glauben, dass, da ist vielleicht einfach nicht mehr für mich drin. Ich hatte diese Gedanken sehr häufig in meiner Vergangenheit und jetzt denke ich halt komplett anders. Mich würde nur mal interessieren, für die Leute, die jetzt gerade an genau diesem Punkt sind, ne, vielleicht denken, für mich ist nicht mehr drin, die volle Erfüllung, eine Passion. Nicht jeder kann passioniert in seinem Job, in seinem Leben sein. Was würdest du denen so einem Menschen für einen Rat geben? Hey, hey, hey! Geil, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns mega darüber und hoffen, dir gefällt dieser Podcast.
Kennst du schon unseren Instagram-Kanal? Wir nehmen euch täglich mit in unseren Alltag. Wir dokumentieren unsere Reise der Persönlichkeitsentwicklung und teilen unsere besten Learnings.
Wenn du Lust hast, schau doch mal vorbei bei uns auf Instagram. Du findest uns unter deepshit_podcast und wir würden uns riesig freuen, wenn du uns einfach mal eine Nachricht mit deinem Feedback schreibst.
Also ich glaube, ich würde Ihnen erstmal sagen, dass, glaube ich, jeder, zu dem man jetzt so aufschaut, wo man denkt, boah krass, der lebt seine Passion, irgendwann an dem Punkt war, wo er gedacht hat, okay, ich habe keine Passion. Also ich glaube, niemand kommt auf diese Welt oder die wenigsten, hoffentlich vielleicht irgendwann unsere Kinder, weil sie einfach diese Tools jetzt von uns mit an die Hand kriegen. Aber also ich glaube, 99,9% der Menschen, zu denen wir jetzt aufgucken und von denen wir sagen, krass, die leben ihre Passion, waren irgendwann mal an dem Punkt, wo sie sich gedacht haben, für was für eine Scheiße ist dieses Leben eigentlich da. Und ich weiß, dass ich das Café am Rande der Welt gelesen habe in dieser Zeit und mir gedacht habe, na toll, ich bin der einzige Mensch, der keinen Zweck der Existenz hat. Es ist ja super, läuft ja grandios. Also das hat mich irgendwie noch viel tiefer da reingeworfen. Und ich glaube, dass jeder Mensch, der es schafft, sich wieder mit seinem Herzen zu verbinden, der es schafft, all die Stimmen im Außen auszuschalten, die auf ihn einreden, all die Einflüsse, die da kommen, wirklich draußen zu lassen und sich mit seinem Herzen zu verbinden und aus dem heraus dann in sein Leben zu gehen, der findet seine Passion, sondern den findet seine Passion. Weil ich glaube, dass nicht wir unsere Bestimmung finden, sondern dass wir nur uns öffnen müssen und dann findet unsere Bestimmung uns selber.
Was du gerade gesagt hast, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Eben, ich hatte das eben auch vorher, dass ich viel auf die Stimmen von außen gehört habe. Und eben immer dieser Druck da war, du musst das und das machen. Oder auch, vielleicht auch, wenn das die Person von außen gar nicht so gemeint haben oder nicht so den Druck machen wollten. Man hat immer das Gefühl, und man sieht es ja auch, wenn andere das vorleben, wenn du da andere siehst, die machen hier ihren steilen Karriereweg und wissen sofort nach der Schule, was sie machen wollen, dann denkt man sich immer so, okay, und was ist jetzt mit mir? Mhm. So, ich habe ja zum Beispiel schnell nach meiner Ausbildung gemerkt, das ist nicht der richtige Weg. Dann habe ich jetzt auch angefangen zu studieren, habe jetzt auch gemerkt, okay, da ist irgendwie noch mehr in mir. So. Und du meinst ja gerade, dass vielleicht unsere Kinder das irgendwann mal besser haben oder schneller wissen, weil sie die Tools mit an die Hand bekommen. Wie machst du das denn mit deinen Kindern und meinst du, das ist mehr, oder das kommt daher, weil wir eben von außen diesen Druck immer spüren?
Ich glaube, also ich habe das Gefühl auch gerade, dass diese ganzen Themen jetzt immer größer werden, ja, und das ist auch diese Diskussion, ob man Fächer wie Glück in der Schule unterrichten sollte und so, ja, das kommt gerade alles so und ich habe das Gefühl, auch mit den Müttern, mit denen ich arbeite, dass wir so ein bisschen in so einem Zeitalter des Erwachens gerade sind und ich glaube, dass deswegen unsere Kinder schon ganz andere Startbedingungen haben, weil sie so erwachende Mütter an ihrer Seite haben, im Optimalfall. Und Ja, ich glaube einfach durch dieses, also allein durch die Tatsache, dass wir mit unser, ich mit meinen Kindern meditiere oder eben mittlerweile ganz viele Mamas mit mir, mit ihren Kindern meditieren, haben die schließen diese Tür nicht. Ja? Die lassen diese Tür einfach die ganze Zeit offen. Und das ist, glaube ich, dieses riesige Geschenk, was in dem Meditieren mit Kindern liegt, dass sie immer diesen Kontakt aufrechthalten. Und ich hatte, glaube ich, zwischen 14 und 28 nie Kontakt zu mir selber. Und dann kam halt mein Innerstes so nach außen, wie ich es nicht haben wollte, nämlich mit seinen dunklen und blöden Seiten. Und dann habe ich angefangen, diesen Kontakt bewusst wiederherzustellen. Und wenn wir unseren Kindern aber immer diesen Kontakt da lassen, dann haben sie einfach, glaube ich, eine viel bessere Chance, auf ihre innere Stimme zu hören. Und ich, wenn mir, also meine Eltern haben es auch gut gemeint, aber meine Eltern haben nie zu mir gesagt, hör doch mal, was deine innere Stimme sagt. Ja, das war einfach nicht so. Und außerdem glaube ich, dass auch sich was verändert in diesem, wie du schon sagst, bei mir war das auch so, alle wussten nach der Schule, was sie machen sollen. Und das ist aber ja ein typisch deutsch-österreichisches Problem, weil das ist ja zum Beispiel in anderen Ländern viel normaler, dass man keinen Plan hat, was man machen will und dass man 5 verschiedene Sachen macht. Ja, also, und ich glaube, je globaler wir werden und je weltoffener wir werden und auch mit den ganzen Social-Media-Geschichten und so, kommt das unseren Kindern auch trotzdem näher, dass es eben nicht so dieser typisch deutsche Weg ist, wer Abitur macht, macht entweder eine Ausbildung oder studiert und danach macht er seinen Job, sondern dass man alles machen kann, was man möchte danach. Und das glaube ich halt, dass diese Tools sind, einmal dieses Meditieren und dann einfach dieses ihnen unseren Blick auf die Welt mitzuteilen. Nicht aufzuzwängen, sondern ihnen einfach zu sagen, pass auf, es ist wichtig, dass du deinem Herzen folgst. Und wir sind da, um dich dabei zu unterstützen, dass du deinem Herzen folgst und für nichts anderes. Und diese ganze Schulausbildungsthematik einfach auch ein bisschen kleiner zu machen und zu sagen, du bist der wertvollste Mensch, den ich kenne. Und wenn du eine 1 schreibst, bist du genauso wertvoll, wie wenn du eine 5 schreibst, weil du einfach so wertvoll bist. Und ich glaube, dass das einfach auch so ein Prozess ist, wo wir schon, sage ich mal, es gut hatten im Vergleich zu unseren Eltern, ja, die noch mehr unter so einem Druck standen und wo ich einfach glaube, dass unsere Kinder es noch viel besser haben werden.
Das finde ich auch, was du gerade am Ende gesagt hast, so wichtig, dass eben in den Schulen ja immer dieser Notendruck auch herrscht, ne? Und ich hatte da, letztens haben wir da mal von so einem Experiment, sondern von der Schule in den Staaten gehört. Das war keine außergewöhnliche Schule, also das war jetzt auch nicht irgendwie, also es war eine ganz gewöhnliche Schule eben und die haben an Schachturnieren teilgenommen. Und die waren aber immer an der Spitze, die haben immer die besten Plätze gemacht. Und dann hat man eben mal geschaut, warum. Und dann hat man rausgefunden, dass in dieser Schule einfach die Lehrer den Schülern die Angst vor Fehlern genommen haben. Also es war, sie haben nicht diesen Druck aufgebaut. Sie haben gesagt, es ist in Ordnung, wenn du mal einen Fehler machst. Und dadurch haben die eben immer wieder weiter versucht, wenn sie Fehler gemacht haben oder nicht an die Lösung gefunden haben, hatten sie eben nicht diesen Druck oder nicht diese Angst davor, nochmal einen Fehler zu machen, sondern haben es weiter versucht. Und das finde ich so wichtig, was ich eben auch in der Schule eben teilweise ein bisschen schwierig finde, wenn man da vor allem schon, weiß ich nicht, ab der ersten Klasse benotet, wo ich mir denke, die müssen doch erstmal selber ihren Weg finden. Und ja.
Das finde ich auch. Und ich finde, dass es immer, also ich finde diese ganze Schuldiskussion gut und wertvoll und ich glaube, dass sie uns langfristig gesehen auch dahin bringt, dass sich ganz viel da ändern wird. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass diese ganze Corona-Sache uns dahin bringt, dass sich da ganz viel ändert, weil einfach, also ich meine, ich kann mir gerade, also meine Kinder gehen gerade immer 3 Tage zur Schule und dann haben sie 3 Tage frei. Für mich könnte das immer so bleiben, ja, es ist mega. aber ich glaube, dass viel zu viele Eltern sich da aus der Verantwortung stehlen. Und dass viel zu viele Eltern sagen, na, also mein Kind, und das ist so schrecklich, weil die kriegt schon in der ersten Klasse Schulnoten. Und wie soll die denn jetzt jemals angstfrei groß werden? Oder halt ohne Druck groß werden? Und ich glaube trotzdem, dass die allererste Verantwortung für unsere Kinder bei uns liegt und dass wir die nicht abgeben können. Und dass meine Kinder in einem regulären Schulsystem zu glücklichen, starken, selbstbewussten Erwachsenen heranwachsen können, wenn ich sie dahingehend unterstütze. Und das ist immer so ein bisschen was ich immer mit Vorsicht zu genießen finde bei dieser ganzen Schuldiskussion. Ich glaube, es gibt viele Kinder, die könnten wieder in freie Schulen stecken oder in Waldorfschulen und die würden trotzdem kein Selbstwertgefühl haben, weil sie zu Hause nur runtergemacht werden. Also da müssen alle Hand in Hand arbeiten und da sind wir wieder bei diesem Anfangsding, da sind wir alle eins. Da sind wir Lehrer und Eltern und Kinder und da müssen wir als eins dahingehend arbeiten.
Finde ich total schön, deine Ansicht dazu. Ne, es ist total wichtig und zwar in jeder Hinsicht, dass man die Verantwortung zuerst bei sich selbst sucht. Ne? Ja. Und wenn man das erkennt, dass man wirklich alles in der Hand hat in seinem Umfeld, ja, in seinem Kreis der Macht, dann kann man so viel damit verändern. Ich fand einen Aspekt, den du vorhin genannt hattest, super spannend für mich. Und zwar hattest du gesagt, dass du hattest ja einen sehr dramatischen Weg, will ich jetzt mal sagen. Ne? Du hattest dann Panikattacken, du hast dich irgendwie nie mit dir selbst verbunden, du warst unglücklich mit deiner Situation, wusstest aber nicht, woher das kommt. Und dann bist du, hast du gesagt, zum Glück auf den Kopf gefallen. Willst du darauf nochmal eingehen, warum du das im Nachgang als Glück bezeichnest, dass du auf diesen Kopf gefallen bist?
Ja, weil ich glaube, ich würde ein völlig unbewusstes Durchschnittsleben führen, wenn ich nicht auf den Kopf gefallen wäre. Und ich finde es immer, und deswegen finde ich es also wichtig, dass wir unseren Kindern das jetzt schon mitgeben, weil ich sie eben vor diesem auf den Kopf fallen gerne bewahren würde, obwohl es das Beste ist, was mir passiert ist. Und ich einfach, ich wäre niemals, also all das, was ich jetzt erlebe, all das, was ich teilen darf, all das, was ich in mir erlebe und da ist so viel und da ist so viel, was noch raus will in diese Welt und da ist so dieses Leben und das ist ja das, was die meisten Menschen gar nicht so realisieren. Dieses Leben hat sich ja nach außen hin nur minimalst verändert. Aber in mir hat sich einfach alles verändert und dadurch hat sich die Qualität meiner Beziehungen verändert zu meinem Mann, zu meinen Kindern, zu meinen Eltern, zu meinen Freunden. Dadurch sind neue Menschen in mein Leben getreten und dadurch kann ich einfach jetzt dieses Leben leben, wo ich eben 7 Tage die Woche um 5 Uhr aufstehe und mir denke, ist das geil, dass ich heute aufstehen darf. Und da wäre ich nie hingekommen, glaube ich, oder vielleicht über ewig lange Umwege, wenn ich nicht so auf den Kopf gefallen wäre. Und das ist auch immer dieses, letztens hat mich zum Beispiel eine Freundin gefragt, ja, ich glaube, dass bei ihr dieses Programm von der Laura Seiler auch so einen Unterschied machen würde. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, es macht nur einen Unterschied, wenn du da kopfüber reinspringst und dich da wirklich drin suhlst und alles macht, was die sagt. Und das ist mit jedem Transformationsprogramm so. Da gibt es so viele Menschen, die daran teilnehmen und sich so denken, ja, ich gucke mir das mal an. Und dann wundern sie sich, dass da nicht diese riesen Veränderung kam. Und ich glaube, oft ist es leider so, weil wir so gestrickt sind, dass wir erst tief fallen müssen, um wirklich offen und aufnahmefähig für das zu sein, was andere Menschen uns anbieten.
Ich finde es total spannend, wie du das beschreibst, weil du hättest ja nach allem, was dir so passiert ist, auch einfach den Kopf hängen lassen können. Ne? Also du hättest ja auch sagen können, naja gut, mein Leben ist halt so, wie es ist und es ist halt schwierig und dabei belassen wir es, so wie es viele, viele Menschen machen, so wie ich das mitbekomme. Aber du hast es letzten Endes als Chance gesehen, als Chance, dich besser kennenzulernen, als Chance, mehr zu dir selbst zu finden und deine innere Welt zuerst zu verändern, bevor du das Glück im Außen suchst. Ne?
In dem Moment aber nicht. Also in dem Moment habe ich es nicht als Chance gesehen. Das muss man mal ganz kurz sagen. Okay. In dem Moment war es einfach nur scheiße. Und bei mir ist aber ganz schnell dieser Shift gekommen durchs Meditieren, dass ich gemerkt habe, oh krass, hier verändert sich was. Und dann war das wie so ein Strohhalm, an dem ich mich dann aus dem Wasser gezogen habe und mir gedacht habe, okay, mega, hier verändert sich was. Und jetzt verändert sich noch was. Und dann habe ich so, also jetzt im Nachhinein gesehen, ja, so viele kleine Sachen verändert, weil ich gemerkt habe, weil ich plötzlich auch wieder wusste, was mir gut tut. Ja, ich habe zum Beispiel völlig aufgehört, Zeitung zu lesen. Ich habe aufgehört, Fernsehen zu gucken. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich habe 100 Sachen, ich trinke keinen Alkohol mehr. Sachen gemacht, wo mir vor 3 Jahren, wenn er gesagt hätte, also weißt du, 2020 trinkst du keinen Schluck Alkohol. Ich habe gesagt, bist du irre? Das brauche ich ja, um runterzukommen und um irgendwie schöne Zeiten zu haben. Und das ist, glaube ich, diese Konsequenz hast du vielleicht nur, wenn du diese dunkle Seite kennst. Oder es ist leichter, sie zu haben. Ja, es ist, glaube ich, immer leichter, aus, ich wusste einfach, wie dunkel es sein kann und ich wusste einfach, wie stark dieser Leidensdruck sein kann und ich wusste, wie schrecklich mein Leben sein kann. Und deswegen ist es im Nachhinein meine größte Chance, weil ich nicht weiß, ob ich aus so einem Mittelmaßstadion wirklich da so hingegangen wäre.
Jetzt können wir mal vielleicht ein bisschen mehr auf die Meditation eingehen, weil damit beschäftigst du dich ja sehr. Du hast ja gerade schon so ein paar Sachen genannt, die sich seitdem dramatisch verändert haben, sage ich mal. Aber wie war denn so der Einstieg für dich? Also hast du das dann wirklich regelmäßig gemacht oder bist du erstmal vorsichtig daran gegangen, weil du eben, wie du ja vorhin schon mal gesagt hast, das machen nur komische Menschen. Ich meine, ich habe mir das früher auch immer gedacht, ehrlich gesagt.
Tatsächlich war das erste Mal eben dieses Programm, dass ich überhaupt, also da gab es dann vorher einen Meditationseinführungskurs über 5 Tage und den habe ich dann gemacht und da habe ich mich immer lustigerweise in genau dieses Kinderzimmer, in dem ich hier gerade sitze, gesetzt und habe gesagt, so, ich gehe jetzt da rein und mache da diese Sachen, die da wollen, dass ich sie mache, so quasi. Und habe das auch noch gar nicht morgens gemacht, weil das war überhaupt ein völliges No-Go. Dann habe mir halt so am Tag so meine 20, 25 Minuten genommen und habe das gemacht, was da halt in diesem Meditationseinleitungskurs war. Und dann war halt diese Rise Up and Shine Uni so, dass das von Montag bis Freitag 5 Tage ging und jeden Tag war da eine Stunde und da war Meditation dabei. Und dann habe ich das gemacht und habe das auch jeden Tag gemacht. Und dann habe ich in diesen 3 Wochen schon so krasse Veränderungen in mir gemerkt, dass ich dann danach sofort gesagt habe, okay, und jetzt muss ich weitermachen. Und dann habe ich halt mir Meditation gesucht und habe immer weiter meditiert und habe auch in dieser Zeit, also ich habe selber, glaube ich, 1 Woche meditiert selber oder vielleicht 2 und habe dann zu meinen Kindern gesagt, so, hinsetzen, wir meditieren jetzt, weil ich, als ich in der ersten Sekunde, wo ich gemerkt habe, was das mit mir macht, wusste ich, ich will das mit meinen Kindern teilen, weil ich hatte ja vorher all das Negative, ohne dass ich es natürlich bewusst wollte, aber auch mit meinen Kindern geteilt. Ja? Das heißt, es war ja nicht ich am Boden, sondern es war ja eigentlich diese ganze Familie am Boden, weil natürlich Kinder das spüren, wenn es dir als Mutter schlecht geht. Und die natürlich verunsichert sind, die sind in ihren Grundfesten aus der Balance und so. Und dann war das irgendwie so, dass ich so ein bisschen noch dieses Gefühl hatte, okay, ich habe euch in diese Scheiße reingeritten, jetzt kommt mit, ich hole euch hier auch wieder raus. Und dann haben wir halt angefangen, so habe ich angefangen, sofort mit den Kindern zu meditieren. Und das war so, das war dann so Schritt für Schritt auch unser gemeinsamer Weg irgendwie da wieder raus einfach.
Wir haben tatsächlich auch eine Frage reinbekommen bezüglich der Meditation mit den Kindern. Und zwar, wie genau bekommt man denn seine Kinder dazu, mit einem zu meditieren? Weil die Frage hatte unter anderem erwähnt, dass das Kind, von dem die Sprache ist, Angst davor hat, seine Augen zu schließen. Und wie geht man mit solchen Situationen eigentlich um?
Das gibt es ganz oft, lustigerweise, dass Kinder Angst haben, ihre Augen zu schließen. Sie müssen sie ja nicht zwangsläufig schließen. Also das Größte, ich glaube, der größte Gefallen, den man seinen Kindern tun kann, wenn man anfängt, mit ihnen zu meditieren, ist, von seinen eigenen Vorstellungen loszulassen, wie das jetzt aussehen soll. Weil Kinder müssen ihre Augen nicht schließen. Ich meine, Kinder sind die Tagträumer schlechthin. Kinder sehen unsichtbare Menschen, Kinder spielen in unsichtbaren Ländern und wir glauben, die müssen die Augen zumachen, damit sie in ihr Inneres gucken. Müssen die nicht. Die können die Augen offen haben. Die können dabei sogar sich bewegen. Die können, also das Größte ist dieses Loslassen von der Idee, da sitzt jetzt ein Kind im Schneidersitz mir gegenüber und hat die Augen zu. Natürlich ist das langfristig gesehen das Ziel, ja. Und ich glaube, dass es auch ab Schulalter möglich ist, sofern es keine Angst hat, die Augen zu schließen. Alles davor, die Kindergartenkinder, da ist es einfach so, dass man einfach sich hinsetzt und meditiert und das Kind ist halt dabei. Und dann kann das Kind gucken, wie fühlt sich das für das Kind gut an, ja. Und was möchte das Kind, möchte das liegen, möchte das sitzen. Ganz viele Kinder möchten berührt werden. Ja? Und natürlich ist der Sinn, loszulassen von allen äußeren Reizen und nur nach innen zu gehen. Aber Kindern hilft es ungemein, wenn man sie dabei anfasst. Denen hilft es, wenn man sagt, jetzt atme zu deinem Herzen und dann mit einem leichten Druck seine Hände auf das Herz legt. Die sind wenn du diese Energie rüberbringst als Eltern, diese Ruhe und diese positive Energie und das mit einer Bewegung kombinierst oder mit halt einem Festhalten oder Streichen oder wie auch immer, dann ist es für ein Kind total wertvoll. Und das ist diese, also diese Frage kriege ich ja tausendmal gestellt, natürlich, wie kriege ich mein Kind jetzt dazu? Und ich glaube eben dieses Loslassen von dieser Vorstellung, wie es auszusehen hat, ist das Erste. Und das Zweite ist, was glaube ich eben damals auch mein Riesenvorteil war, das ist eine Mindset-Sache. Du musst dir sicher sein, dass das das größte Geschenk ist, was du deinem Kind jemals auf dieser Welt machen wirst. Dann mach das mit. Wenn du dir denkst, die Laura hat gesagt, meditieren mit Kindern ist cool, machen wir jetzt auch mal, sieht ja ganz lässig aus, ja, dann hat dein Kind wahrscheinlich keinen Bock. Wenn du aber weißt, dass du gerade den Grundstein legst für ein selbstbewusstes, starkes Kind, für ein Kind, was sich besser konzentrieren kann, für ein Kind, was meiner Meinung nach niemals suchtgefährdet sein wird, was sich niemals auf toxische Beziehungen einlassen wird, was seinen inneren Weg gehen wird, was immer dieser Stimme folgen wird. Wenn du das realisierst, dann hat das so viel Kraft, dann macht dein Kind auch mit. Also das sind, glaube ich, diese zwei Basics.
Klingt nach einem krassen Geschenk auf jeden Fall, was man seinen Kindern in so jungen Jahren schon mitgeben kann. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das vielen von uns geholfen hätte, hätten wir das ganz am Anfang, weil ich selber, ich habe schon ein paar Mal ausprobiert, aber ich bin da noch nicht, muss mich da auch, glaube ich, noch mehr öffnen für, allgemein, für die Meditation. Aber ich glaube tatsächlich, im Endeffekt ist es ja wie eine Sprache lernen. Wenn man als Kind das lernt, man ist noch offen dafür, kann das schnell aufnehmen. Und ich finde die ganzen Vorteile, die du genannt hast, so wahnsinnig. Und wenn man das erkannt hat, dann kann man das ja eigentlich nicht anders machen, als seinen Kindern irgendwie weitergeben. Wie war das denn so, als du das erste Mal mit deinen Kindern gemacht hast? Wie fanden die das? Und ja, wie war das für die?
Es ist total lustig, weil, wie gesagt, meine Kinder ja, glaube ich, in einer ähnlichen Verfassung waren wie ich, ja, weil sie ja natürlich mein Spiegel waren. Und durch das war das, also dass es die Frage gibt, was mache ich, wenn mein Kind nicht möchte, das ist mir dann auch erstmals begegnet, als mich das jemand gefragt hat. Weil meine Kinder, ich habe gesagt, so Leute, die Mama hat eine super Idee, wir meditieren jetzt. Und die saßen da und haben einfach mitgemacht. Weil, also erstens glaube ich, weil ich dieses Mindset hatte, weil ich wusste, okay, das ist jetzt meine Chance, euch da wieder rauszuholen. Und dann hat das eine Kraft und eine Energie, gegen die konnten die, glaube ich, gar nicht widersprechen. Und also das war bei den zwei Großen, die sind jetzt 11 und 9, das war vor anderthalb Jahren ungefähr, das heißt, bei denen war das ganz easy und es war dann sofort, wir haben das dann, habe ich dann gesagt, was machen wir jetzt jeden Morgen vor der Schule und das war dann sofort, das war sofort drin, das war sofort okay, das war sofort super. Bei der Kleinsten ist es tatsächlich so, dass es noch immer natürlich ein Prozess ist, ja, und die hat am Anfang, also am Anfang fand sie es cool, weil da waren ihre Schwestern dabei und dann macht man halt alles, was die Großen machen und dann hat sie es relativ schnell langweilig gefunden. Jetzt ist die natürlich auch noch nicht so selbstreflektiert, dass sie merkt, boah, heute ist mir besser gegangen, könnte an der Meditation gelegen haben, ne, also da, das ist natürlich, da brauchen Kinder natürlich auch ein gewisses Alter dafür, dass sie das realisieren. Bei der mache ich das ganz flexibel und das ist auch nochmal so dieses, dieser Tipp, den ich Eltern mitgeben würde, gerade so von Kindergartenkindern, jedes Kind hat so Hochs und Tiefs in seinem Tag, wo es mehr Energie hat und weniger. Und in diese Tiefs müssen wir reingehen und in diesen Tiefs können wir mit unseren Kindern meditieren. Es macht keinen Sinn, weil ich zum Beispiel morgens um 8 Uhr live meditiere, mein Kind, was da gerade einen Energiepeak hat, da hinzusetzen und zu sagen, jetzt wird hier live meditiert. Sondern da muss man wirklich auch sich in sein Kind reinfühlen. Und es gibt ganz viele Kinder, die direkt nach dem Aufwachen zum Beispiel total empfänglich dafür sind, weil die noch nicht so ganz da sind. Oder vorm Einschlafen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ein Kind dabei einschläft. Man sollte halt nur die Meditation dann trotzdem zu Ende sprechen, weil das Unterbewusstsein ja trotzdem noch mithört, auch wenn das Kind schon schläft. Das heißt, bei uns war es einfach. Bei uns war es so einfach, dass das, und das war, glaube ich, auch mein Vorteil, dass ich überhaupt damit rausgegangen bin, weil ich gar nicht wusste, dass es schwierig sein kann, sondern ich dachte einfach nur, hey Leute, ich habe eine super Idee, wir meditieren jetzt alle mit euren Kindern. Und dann kamen die plötzlich, die will nicht, die schläft ein, die steht immer wieder auf, die spielt dabei, die sagt, das ist blöd. Und ich dann so, oh, wusste ich gar nicht, dass es auch geht, so quasi. Das heißt, ich glaube, dass es sensible Kinder, die in einem gewissen Alter sind, also die so erste, zweite, dritte Klasse Grundschule sind, ganz, ganz, ganz schnell spüren, was es ihnen gibt und dann auch ganz schnell dabei bleiben. Ja. Und ja, wie gesagt, also bei uns war es relativ easy.
Du machst das jetzt schon seit anderthalb Jahren, hast du zwischenzeitlich erwähnt. Und am Anfang hast du auch gesagt, du bist mit dieser negativen Energie gestartet, ne, die du deinen Kindern weitergegeben hast. Und jetzt möchtest du mit der positiven Energie weitermachen und das mit denen teilen. Jetzt frage ich mich, was macht es denn insgesamt mit deiner Familie? Weil ihr meditiert jetzt schon eine ganze Weile zusammen und teilt diese positiven Energien. Was kannst du denn so rückblickend sagen, was das mit der Familie macht?
Boah, das ist so viel, dass es jetzt ganz schwierig ist, das in kurze Worte zu fassen. Es hat uns als Familie unfassbar eng zusammengebracht. Es ist dieses, auch in Zeiten, wo wir vielleicht wenig Zeit miteinander verbringen, weil der Alltag irgendwie stressig ist oder so, haben wir halt diese 10 Minuten, die wir gemeinsam da eintauchen und die so intensiv sind, dass sie uns einfach ganz tief miteinander verbinden. Das hat sich verändert. Dann hat sich das ganze Streitpotenzial unter meinen Kindern total verändert, die natürlich vorher extrem in diesem Negativ-Flow drin waren und dann geht es ja auch um, ich will gesehen werden, ich will wahrgenommen werden und das alles wird natürlich weniger, je mehr man merkt, okay, ich kann mich selber sehen, ich kann mich selber wahrnehmen, ich kann mich selber lieben, ich habe diesen Schatz in mir, ich bin ein Geschenk für diese Welt. Wenn das Kinder begreifen, dann fällt ja ganz viel Streitpotenzial weg, weil der Drang nach gesehen und wahrgenommen werden gar nicht mehr da ist. Das heißt, das ist ganz krass und wir haben unfassbare Gespräche über den Sinn des Lebens, über ihren Weg, den sie gehen wollen, über andere Menschen auch, also über wenn jemand Unrecht tut, ja, dann ist es für meine Kinder nicht mehr, dass der Unrecht tut, sondern dann fragen meine Kinder, wieso tut er das? Mama, was glaubst du, ist dem passiert, dass der so ist? Und sie werden empathischer oder sie sind empathischer geworden. Sie sind teilweise, muss man ganz offen sagen, auch verletzlicher geworden. Aber das ist ja nichts Negatives. Wir glauben ja immer, wir müssen unsere Kinder stark machen und dann sind sie nicht mehr verletzlich. Das glaube ich nicht. Ich glaube, stark zu sein bedeutet, verletzlich zu sein und trotzdem dann da wieder rauszukommen und sich davon nicht sein Leben quasi beeinflussen zu lassen, dramatisch. Aber sie sind natürlich sehr verletzlich, weil sie offene Herzen haben, weil sie durch die Welt gehen in einem, hier bin ich, ich liebe mich, liebst du dich, so quasi. Und das macht sie angreifbar, ganz klar. Wenn jemand Stück für Stück eine Mauer um sein Herz baut, ist der nicht so verletzlich wie jemand, der quasi mit einer offenen Tür durch die Gegend rennt. Und trotzdem sind sie stärker.
Ich finde das Wahnsinn, was du gerade auch gesagt hast, dass sie eben, wenn jemand auch Unrecht tut, erstmal hinterfragen, warum tut er das eigentlich? Weil sie einfach schon begreifen in so jungen Jahren, sage ich mal, dass das auch immer was damit zu tun hat, wie war unsere Vergangenheit, wie sind wir groß geworden, was haben wir in unserem Leben erfahren. Und das finde ich Wahnsinn, dass das 9- bzw. 11-jährige Kinder eben schon, schon in dem Alter können einfach, was ja viele, sage ich mal, in unserem Alter noch nicht auf die Reihe bekommen oder noch nicht verstehen leider. Und ich finde es auch schön, wie du es gesagt hast, dass sie auf der einen Seite natürlich verletzlicher sind, aber eben auf der anderen Seite auch stärker deswegen. Weil ich finde, das hat ja auch, für mich ist es eine Riesenstärke, wenn man sich eben vor anderen verletzlich auch zeigen kann, aber dann eben nicht sagt, weil der eine hat mich jetzt verletzt, jetzt baue ich eine Mauer um mein Herz, sondern jeder ist ein anderes Individuum und ich kann mich jedem trotzdem, also der eine hat mit dem anderen nichts zu tun und ich kann mich dem anderen trotzdem wieder öffnen und wieder verletzlich zeigen. Ich finde, es ist eine riesen, riesen Stärke, weil ich glaube, viele leiden darunter eben später. Ja. Also kriegt man ja bei einigen, also ich habe das schon bei einigen mitbekommen, dass eben diese Mauer so stark geworden ist, dass ja, sie das natürlich auch auf die Dauer innerlich irgendwie zerfrisst.
Ja. Jetzt bist du super aktiv mit deinem Podcast, mit Instagram Live, Meditation, mit deinen Sessions. Hast du denn hast du das, und am Anfang hast du noch gesagt, naja, du hattest das Gefühl, dass du es irgendwie in die Welt raustragen musst. Ne? Du musst es mit anderen Müttern teilen, die müssen nicht so leben wie ich damals. Hast du denn eine Art Vision? Weißt du, wo das Ganze hinführen soll? Oder bist du auf einer Mission, will ich fast sagen?
Ja, beides. Also ich habe das Gefühl, ich habe eine Mission tatsächlich. Weil ich natürlich dadurch, dass ich 3 Kinder habe, jeden Tag vielen Mamas begegne. Und das Ding ist ja immer, man kann sowas in die Welt tragen, man kann aber eben nicht jedem, dem man begegnet, missionieren. Ja, das heißt, aber ich denke mir, irgendwann kommt der Punkt, an dem auch die mir so in meinem Alltag begegnen und damit jetzt noch gar nichts anfangen können, dahin kommen, dass sie quasi auch dahin kommen. Ja? Und dass es einfach die Möglichkeit gibt. Und ich habe das Gefühl, dass glückliche Familien und glückliche Kinder, und das habe ich einfach auch mal aus meiner eigenen Erfahrung gelernt, nur funktionieren, wenn sie glückliche Mütter haben. Und dass das so viel in uns passieren muss und kann und darf, dass sich das verändert und dass wir glücklicher werden. Und deswegen glaube ich, dass ich da so ein bisschen eine Mission habe, einfach so viele Mamas wie möglich mitzunehmen auf diesem Weg. Meine Vision ist ganz klar, also ich meine natürlich, ich habe eine Vision, weil ich verbinde mich ja jeden Tag mit dem Gefühl danach. Und ich würde mir wünschen, dass es normal ist, ja, dass Menschen mit ihren Kindern meditieren, mit ihren Familien, dass es, also bei uns ist es ja wirklich auch so, also mittlerweile meditiert auch mein Mann und es ist dann so, wenn jetzt einer sagt, ich gehe jetzt mal nach hinten meditieren, dann ist es so, ja, dann weiß man auch, man stört ihn jetzt nicht, da kann jetzt irgendwie ein Brand ausbrechen, man ruft die Feuerwehr, man stört aber nicht den, der gerade meditiert, dass es normal wird und dass jedes Kind aufwächst, dass es das kennt und dass es das weiß und dass jede Mama morgens aufsteht, sich hinsetzt und sich mit sich verbindet und ihren inneren Weg findet und da rausgeht und sagt, hier bin ich und so bleibe ich jetzt auch, egal was ihr alle sagt. Und ich würde mir wünschen, dass irgendwann bei diesen Live-Meditationen Tausende von Familien sitzen und mit uns live meditieren. Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann in irgendwelche Familienfestivals feiern, auf denen wir Spiritualität, Achtsamkeit, Meditation mit Familien feiern und einfach das Leben feiern und dass einfach alle offener dafür werden und dass das neue Normal wird. Also meine Vision ist es, dass ich einen Beitrag dazu leiste, dass es normal wird, eine spirituelle, achtsame, meditierende Familie zu sein.
Man merkt auf jeden Fall, dass du dafür brennst. Das ist total schön anzusehen. Und ich finde es auch, wie gesagt, eine super schöne Mission und Vision einfach. Es hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert, von Vishen Lakhiani, kennst du den?
Nee.
Der macht so ein A-Fest, da ist es eben auch so, dass das geht auch um Spiritualität, Meditation, eben aber auch zusammenkommen, feiern, alles yeah. Mögliche. Und da hat mich das gerade voll dran erinnert. Voll schön. Auch immer an den schönsten Orten der Welt. ja, aber...
Auch total beeindruckend, wenn ich mir vorstelle, was für einen krassen Beitrag du schon leistest. Ne? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, du hast, was weiß ich, wilde Zahl, du hast 30 Mamas da gerade sitzen während deiner Meditationssession und die geben das an ihre Kinder weiter, die Kinder geben das vielleicht an die Mitschüler weiter, die ganzen Kinder geben das irgendwann an die nächste Generation weiter. Das ist so ein endloser, riesiger Effekt, den du da in Gang setzt. Finde ich super beeindruckend, wenn ich mir das Ganze vorstelle. Und schön.
Definitiv. Mhm. Und genau, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie es bei dir angefangen hat, aber wann kam denn der Punkt, dass du gesagt hast, ich möchte es mit anderen teilen?
Ja, relativ schnell irgendwie. Also wie gesagt, das war tatsächlich, ich weiß gar nicht, wieso ich das so genau weiß, aber es war tatsächlich so, dass ich einfach gebügelt habe und irgendeinen Podcast gehört habe und da stand und so gesagt habe, oh krass, von irgendwoher ist jetzt gerade so ein Blitz gekommen und der hat dich getroffen und der hat gesagt, du musst jetzt damit rausgehen und du musst das jetzt mit anderen Menschen teilen. Und dann war das natürlich ein Prozess, weil auch ich natürlich viel im Außen war und noch immer bin. Ja, also keiner von uns ist ja nie im Außen. Und dann dieses okay, kannst du das jetzt sagen? Kannst du das jetzt bringen? Kannst du jetzt den Menschen sagen, wir sind alle eins, ja, in deinem österreichischen Dorf? Kannst du sagen, meditiere mit deinen Kindern? Kannst du sagen, also ich habe ganz am Anfang dann irgendwie mal so einen Podcast gemacht, zu dem das immer der Täter ja eigentlich der Ärmste ist, weil ja zum Beispiel beim Mobbing-Thema, ja, dass nicht das ärmste Kind das ist, was gemobbt wird, sondern das, was mobbt, weil wie schrecklich schlecht muss es dem Kind denn gehen, dass es andere Kinder schlecht macht, damit es sich besser fühlt. Und ich habe mir am Anfang so gedacht, kann ich das überhaupt bringen, kann ich das überhaupt machen? Und dann war das so ein ganz, also da merke ich auch selber, dass ich von Tag zu Tag und eben aus meiner Komfortzone rausgehe und sie dadurch immer wieder erweitere, mutiger werde. Sachen, also in mir brennt diese Wahrheit und sie kommt mit jedem Tag mehr raus, aber ich bin auch noch lange nicht, glaube ich, dort, wo ich hin möchte, mit dem so wirklich sagen, was ich denke, fühle, sehe, weil ich natürlich auch immer wieder Angst habe, was von außen kommt. Und das war dann so, also diese Entscheidung kam relativ schnell, relativ blitzartig. Und dann war das immer am Anfang so ein bisschen so ein Vor-Zurück. Okay, jetzt sagst du das, na, doch nicht. Und dann irgendwelche Sachen wieder gelöscht. Und langsam wird's, langsam haben auch die Menschen akzeptiert, dass es so, dass ich solche Sachen sage, dass es so ist und dass ich so bin. Und haben sich halt ihre Meinung gebildet. Und langsam ist so ein Dings erreicht, wo ich weiß, so diese Base, die um mich rum ist, die weiß jetzt, wie ich ticke, und die haben jetzt eh schon entschieden, entweder die hat einen Vogel oder das ist cool. Das heißt, ich kann jetzt eh immer mehr sagen, weil die wissen das jetzt irgendwie so quasi alle. Das hat dann gedauert, aber dieses du musst jetzt damit raus, das war irgendwie total schnell, blitzartig, so. Und es ist total lustig, weil ich überhaupt nie jemand war, der gerne in der Öffentlichkeit gestanden ist oder im Mittelpunkt gestanden ist oder irgendwie so, weiß ich nicht, also eigentlich hatte ich mich da schon entschieden, ich werde jetzt Vollzeit Hausfrau und Mutter und mache gar nichts anderes mehr, weil für alles andere kriege ich ja eh nicht gebacken. Und dann war das so wie, es gibt jetzt keinen Ausweg mehr. Da ist jetzt dieser Blitz gekommen und du musst das jetzt machen. Fertig aus.
Ich finde, da sieht man wieder so schön, was du gerade am Ende gesagt hast, dass du vorher dich eben schon damit abgefunden hast oder gesehen hast, Hausfrau und Mutter, dass als du eben das bei dir Klick gemacht hat und du einfach gemerkt hast, okay, ich habe eine Stimme und ich möchte gehört werden, ich habe was zu sagen, das finde ich total cool, weil ich kenne das selber auch von mir, also bei uns war das ja mit dem Podcast auch sehr spontan und ich habe mir das vorher nie zugetraut und war eben auch so früher immer so, okay, was denken jetzt die anderen und hat mir einfach nur die ganze Zeit Gedanken gemacht, aber dann haben wir es einfach angefangen und dann war das halt auch so, okay, warum können das alle anderen machen, warum kann ich das eigentlich nicht machen, sondern ich habe doch auch was zu sagen und wenn man sich das bewusst macht einfach, hat das eine riesen Power, finde ich.
Ja.
Das ist ja auch ein Prozess, ne? Also ich kann mich auch daran erinnern, am Anfang, ich bin eigentlich total fotoscheu und Kameras war so gar nicht mein Thema. Und im Mittelpunkt stehen, genau was du gesagt hast, so, oh nee, also, sobald jemand ein Foto von mir machen wollte, bin ich eigentlich schon gerannt.
Sogar im Urlaub, das war also echt
immer ganz schlimm. Und inzwischen sitzen wir hier vor der Webcam, wir machen Bilder, wir machen Videos, wir haben einen Podcast und mir geht es auch gar nicht mehr, ich habe realisiert, dass es mir gar nicht darum geht, jeden mit unseren Themen zu erreichen, ne? Weil ich genau weiß, dass viele denken, viele denken höchstwahrscheinlich, oh, der hat doch einen Vogel, der beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung und dieser ganze esoterische Kram und so, das ist mir inzwischen egal geworden, ne? Mir geht es einfach nur darum, dass ich die Menschen erreiche, die offen dafür sind, die bereit dafür sind und sich damit beschäftigen möchten. Und vielleicht können wir denen neue Inspirationen schenken, neue Ideen schenken und die können was daraus mitnehmen. Und wenn nicht, dann soll es nicht so sein. Ja. Das war ein Prozess, das hat ein bisschen gedauert. Und man kann sich halt nicht wünschen, dass das von einem Tag auf den nächsten ganz anders ist. Das dauert halt nur mal ein bisschen seine Zeit. Jetzt frage ich mich noch gerade, höchstwahrscheinlich werden ein paar Mamas und Papas zuhören bei diesem Podcast. Könntest du vielleicht noch mal kurz sagen zum Thema Meditation, Wie findet man denn da den Einstieg? Wie kann dann so eine Mama, die jetzt vielleicht in der Situation ist, in der du damals warst, in diese Thematik einsteigen, vielleicht auch gleich zusammen mit den Kindern? Oder würdest du erstmal empfehlen, sich das selbst anzueignen, diese Meditation zu üben? Wie würdest du da rangehen?
Also ich glaube, dass man es zumindest gleichzeitig mit seinen Kindern machen sollte. Ich glaube, dass es ganz ehrlich sinnlos ist, mit seinen Kindern zu meditieren und selber nicht zu meditieren. Einfach auch aus dem Grund, den ich eben schon gesagt habe, dann ist es nicht authentisch. Also ich kann nicht meinen Kindern sagen, meditier du mal, aber ich, ne? Das heißt, ich glaube, dass man es gleichzeitig machen sollte. Ich finde es immer unbezahlbar wunderschön, wenn Mamas tatsächlich hingehen und einfach auf ihre innere Stimme hören und mit ihren Kindern selber meditieren. Ich glaube, dass das ist, was aber die größte Hürde ist für ganz viele. Und da ist so eine riesen Hemmschwelle. Und das ist zum Beispiel was mir auch am Anfang nicht bewusst war, weil ich das eben einfach gemacht habe. Und dann dachte ich so, ich müsste ihnen das nur sagen, dann machen die das alle. Und dann kamen tausende Fragen. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie langsam, wie schnell ich reden soll. Das heißt, da wenn du noch nicht verbunden mit deiner inneren Stimme bist, dann hol dir Hilfe. Also bei mir auf dem Instagram-Kanal gibt es alle Meditationen, die ich je gemacht habe, glaube ich, oder zumindest sind sie entweder dort oder auf YouTube, also sie sind alle verfügbar. Du kannst sie dir alle anhören mit deiner Familie. Ich habe jetzt ein gratis E-Book rausgebracht mit den 10 beliebtesten Familienmeditationen, weil ich eben so gerne möchte, dass die Eltern das selber reden, weil ich glaube, dass ein Kind, wenn es dann die Augen zum Beispiel schließen kann und dann seine Mutter hört, ja, sich viel leichter fallen lassen kann, weil das vertraut ist, weil das die Stimme ist, die ja ein Teil auch die innere Stimme ist, wahrscheinlich in jungen Jahren noch. Das heißt, ich würde mir mal wünschen, dass die Eltern das selber machen. Wenn man sich aber völlig nicht in der Lage dazu sieht, dann würde ich mir halt wirklich so Meditationen gemeinsam anhören. Ja, und es gibt zum Beispiel auch, es gibt Apps für Kindermeditation, wo ganz viele wunderschöne Meditationen drauf sind. Einfach da so ein bisschen durchzuprobieren auch, was gefällt meinem Kind, was ich nicht machen würde, bis sie 12 sind, sage ich jetzt mal. Ich würde sie nicht mit dem Thema alleine lassen. Ich würde nicht sagen, hier ist deine App, mach mal eine Meditation, ich gehe jetzt. Weil ich glaube, dann hat es natürlich auch viele positive Effekte, aber es hat nicht diesen verbindenden familiären Effekt, dass sie alle sich so zusammengehörig fühlen. Als Mama würde ich, also das ist das Gleiche, es gibt bei mir auch unfassbar viele Mama-Meditationen, wir machen zweimal wöchentlich live welche, das heißt, da ist jeder herzlich eingeladen mitzumachen. Ansonsten auch einfach so ein bisschen, es gibt so viel Gratis-Angebot auch, ja, es gibt so viel auf YouTube, es gibt so viele Apps, wo du so kostenlose Testphasen hast, einfach mal so durchhören. Das ist ja auch ganz unterschiedlich, also ich weiß auch, dass meine Mama-Meditationen, die gefallen auch nicht jedem, den mein Thema grundsätzlich interessiert, weil das ist was so Individuelles ist, und das ist bei mir auch so, ich bin da so empfindlich, da muss die Stimme passen, da muss die Schnelligkeit passen, da muss das Thema passen, also das ist ja was, sich einfach da so ein bisschen durchzufuchsen, und dann findet man, glaube ich, das Richtige für sich und für seine Familie, und es zu was Schönem zu machen, also ich würde es wirklich auch immer mit so einem Ritual verbinden, also gerade auch bei Kindern, dass man eine Kerze anmacht oder sich eine schöne Ecke einrichtet oder so, gerade wenn die vielleicht ein bisschen störrisch sind und noch nicht so wollen, dass man nicht so, ja, okay, war ein stressiger Tag, so hinsetzen, wir meditieren jetzt noch, bevor wir ins Bett gehen, sondern zelebrier das so richtig, und ja, so würde ich, glaube ich, anfangen. Und was ich nicht machen würde, ich würde mir keinen Ratgeber kaufen. Weil ich habe tatsächlich, nachdem dann alle so meinten, wie geht das denn, wie macht man das denn, hatte ich natürlich auch dann so diese kleine Stimme in meinem Kopf, eigentlich weißt du wahrscheinlich viel zu wenig darüber, um das einfach so zu machen. Und dann habe ich mir 2, 3 Bücher zu dem Thema besorgt und habe ich mir gedacht, nee, ganz ehrlich, es gibt kein Patentrezept dafür. Und das Schönste ist, wenn du es schaffst, nachdem du mit dir selber meditiert hast und vielleicht deine Kinder mit geführten Meditationen dahin geführt hast, wenn du dich morgens hinsetzt und sagst, wie geht's dir, wie fühlst du dich, und dein Kind erzählt dir das, und du kannst dann dein Herz sprechen lassen und kannst dann meditieren und aus deinem Herzen genau zu dem Gefühl von deinem Kind hin meditieren. Das ist dann natürlich so die Königsklasse, sage ich mal, aber das ist das, was dann unfassbar schön ist für alle, für das Kind, für dich, für...
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach eine Übungssache ist, ne? Ja. Also wie das meiste oder Gewöhnungssache. Wenn man eben einmal in dieses Thema reingefunden hat, dann, wie du gerade so schön gesagt hast, dann klappt es wahrscheinlich auch super, wenn man, also es ist am schönsten natürlich, wenn man das für seine Kinder spricht, aber ich denke, da sollte sich dann wahrscheinlich auch keiner hetzen lassen, sondern einfach diesen Prozess auch genießen, ne? Dieses da reinzufinden und zu schauen, was macht das mit einem, was macht das mit der Familie, mit den Kindern. Ich glaube, das ist so da ganz wichtig.
Jetzt ist des Öfteren mal ein Begriff gefallen, der ja schon sehr großen Anklang gefunden hat, und zwar das Thema Achtsamkeit. Ne? Das ist so ein riesiger Begriff, der, wo ich das Gefühl habe, viele wissen noch so gar nicht, was bedeutet das denn eigentlich, wie fühlt man sich da, woran, also was ist das? Willst du vielleicht für uns nochmal kurz erläutern, was bedeutet Achtsamkeit für dich und was bedeutet Achtsamkeit für dich im Alltag?
Achtsamkeit bedeutet für mich wahrnehmen. In dem Moment, wo ich gerade bin, wahrzunehmen, wo bin ich, was ist um mich rum, was sehe ich, was höre ich, was fühle ich, was schmecke ich, was wie auch immer, einfach aufhören zu denken und einfach nur da zu sein. Und Achtsamkeit im Alltag und im Alltag mit Kindern ist für mich genau das Gleiche. Und ich sage immer, es gibt da diese coole Frage, die ich mir ganz oft stelle und die jede Mama in 80% der Fälle leider mit Nein beantwortet. Bin ich gerade mit meinem Kopf da, wo meine Füße sind? Weil so oft sitzen wir da und spielen Memory und unser Kopf ist beim Abendessen oder bei der Wäsche oder bei der E-Mail, die ich noch beantworten muss, oder bei der WhatsApp, die da gerade reingekommen ist. Der ist nicht da, wo meine Füße sind. Der ist zu 90% oder zu 80% woanders. Und wenn man sich da immer wieder dran erinnert und immer wieder zurückkommt in diesen Moment, und dann ist man meiner Meinung nach achtsam. Und dann gibt es immer die Frage, wie schaffe ich es denn, dass meine Kinder achtsam sind? Und dann ist die einfache Antwort, lass sie einfach in Ruhe, weil die sind achtsam. Ja? Ich meine, irgendwann hört es dann auch auf, so mit 10, 11 oder so, aber die sind im Moment. Also ein vierjähriges Kind ist niemals nicht achtsam. Es sei denn, du gehst hin und sagst, weißt du, dass es in 5 Minuten Abendessen gibt? Erzählst du dann später dem Papa noch, dass du hier so ein tolles Haus gebaut hast? Und morgen früh ist Reiten. Dann ist es nicht mehr achtsam, weil dann reißt du es aus dem Moment raus. Aber wenn du es einfach in Ruhe lässt, dann ist es achtsam. Und ich glaube, dass wir als Mamas nur achtsam sein können, wenn wir auch gewisse Grenzen setzen. Und wenn wir unseren Tag einteilen und wenn wir nicht versuchen, jedem Bedürfnis des Kindes zu Lasten unserer eigenen Bedürfnisse nachzugeben. Weil dann kann ich nicht achtsam sein, weil dann bin ich mit den Gedanken bei meinem unerfüllten Bedürfnis. Und wenn ich das Bedürfnis habe, heute noch eine Stunde zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, sonst lässt mich das in meinem Kopf nicht los, dann muss ich das kommunizieren und dann muss ich meinen Kindern sagen, pass auf, die Mama arbeitet jetzt eine Stunde, dafür ist sie danach da. Und wenn du dann danach da bist und wenn du dann danach in dem Moment bist und achtsam ankommst, dann akzeptieren deine Kinder das auch, weil die spüren ja, die haben ja viel mehr angefangen mit einer Stunde Zeit, die wirklich da ist, als mit 3 Stunden Zeit, wo der Kopf nicht da ist und wo sie dann, wie oft sagen den Kinder, Mama, 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 und die Mama guckt auf ihr Handy und antwortet einfach nicht, weil sie nicht da ist, weil sie nicht achtsam ist. Und das ist für mich Achtsamkeit im Alltag, wirklich auch beim Essen einfach mal die Klappe zu halten und zu kauen, zu fühlen, was esse ich denn da gerade, ja? Wir, unsere Kinder kommen aus der Schule und wir sagen, wie war es in der Schule? Dann sagen die, gut, das reicht uns dann als Antwort nicht. Und was habt ihr in Mathe gemacht? Lass das Kind ankommen, lass das Kind im Moment sein, lass es achtsam sein. Lass es auf seinen Teller gucken, was da liegt und nicht darüber reden, was es dann in Mathe heute gelernt hat. Oder darauf vorzubereiten, dass es in 2 Stunden Tennistraining ist, wie auch immer. Also ich glaube, der größte Schritt, damit Kinder achtsam ist, ist, dass wir sie in Ruhe lassen. Und wir selber müssen Grenzen setzen, damit wir achtsam sein können. Weil natürlich haben wir viele Herausforderungen. Natürlich haben wir 1000 Sachen zu erledigen an so einem Tag. Aber wenn wir jede einzelne Sache achtsam erledigen, dann schaffen wir es, dass wir achtsam sind und dass wir auch unseren Kindern Achtsamkeit beibringen.
Total schön, weil ich glaube, man hat immer das Gefühl, dass man Kinder so in eine bestimmte Richtung lenken muss oder denen irgendwie, ja, weiß ich nicht, dann eben alles auch wissen muss, den ganzen Tagesablauf und ähnliches. Aber deswegen finde ich das so einen schönen Reminder, was du gerade nochmal gesagt hast zu dem Thema Achtsamkeit. Klar, Kinder sind achtsam, wie auch nicht. Ne? Die haben jetzt noch nicht, dass sie überlegen, was gibt es später zu essen oder sonst was, sondern im Endeffekt sind sie im Moment und dass man denen das lässt einfach. Und sie nicht versucht, da irgendwie rauszureißen, weil das kommt später von alleine wahrscheinlich, wenn man erwachsen wird.
Und da ist es total hilfreich, wenn sie es gelernt haben vorher, wenn sie wissen, genau, wie das war. Ne?
Genau, genau, richtig.
Ja, jetzt hatten wir ja eine recht schwierige Zeit hinter uns, oder wir stecken eigentlich noch mittendrin, will ich jetzt mal behaupten. Wie ist das für dich und deine Familie gewesen? Jetzt war die Pandemie, du hattest vorhin schon erwähnt, dass deine Kinder nur noch 3 Tage momentan zur Schule gehen und den Rest der Woche zu Hause sind und du das am liebsten immer so hättest. Wie seid ihr in diese Zeit eingestiegen und wie habt ihr am Ende die Zeit genutzt für euch?
Also ganz ehrlich, es war so ein relativ kurzer Zeitraum, aber die ersten 2-3 Tage war ich verunsichert, hatte Angst, war so, also ich weiß noch, wie sie dann gesagt haben, sie machen jetzt die Schulen zu, dass ich zum Weinen angefangen habe und gar nicht so richtig wusste, wieso, weil ich einfach irgendwie das nicht einordnen konnte, was passiert da jetzt gerade. Und das waren so 3-4 Tage und dann kommt natürlich hinzu, dass mein Mann und ich, wir sind beide selbstständig, dann war natürlich auch mal so 3 Tage dieses, oh mein Gott, wir gehen jetzt bankrott quasi in dieser Krise. Und dann ist es ganz schnell, weil wir natürlich dadurch, dass wir so viel innere Arbeit machen, es schaffen, loszulassen. Und dann haben wir all das losgelassen. Und dann war das größte Geschenk, was uns irgendjemand machen konnte, weil wir einfach zu fünft hier zu Hause waren. Natürlich gab es manchmal Streit wegen Homeschooling oder keine Ahnung, aber wir sind so eng zusammengewachsen in dieser Zeit. Wir haben so nochmal anders uns selber kennengelernt. Uns gegenseitig und uns selber. Also unsere Töchter, zumindest die Älteste, die hat so plötzlich eben diesen Kontakt zu sich selber herstellen können, ohne dass sie jetzt cool sein musste oder dass sie in irgendeine Gruppe reinpassen musste oder dass sie irgendeiner Freundin gefallen musste. Die konnte einfach ganz, bei der ist eine Ruhe aufgekommen, weil sie nicht den Druck hatte, irgendwo dabei zu sein, so quasi. Und von dem her war es für uns immer natürlich unter dem respektvollen Ausdruck, dass es Menschen gibt, für die das schreckliche Verluste mit sich gebracht hat. Für uns war es ein Geschenk. Wir werden diese Zeit als eine der schönsten, bedeutungsvollsten, veränderndsten Zeiten im Rückblick behalten, weil es einfach, wir werden ganz viel uns beibehalten, was wir in dieser Zeit gemacht haben. Wir haben zum Beispiel einen Familienhund und lustigerweise, aufgrund der Tatsache, dass eben jeder in seinem Daily Business ist, waren wir total selten alle gemeinsam mit dem Hund spazieren. Und das haben wir jetzt angefangen. Und dann war das Erste, was die Kinder gesagt haben, als die Schulen wieder geöffnet haben, aber bitte lasst uns weiterhin mit dem Hund spazieren gehen. Und dieses, also mir geht jetzt zum Beispiel, also wir in Österreich sind ja schon wieder ein bisschen freier, in Anführungsstrichen. Mir geht das fast zu schnell, weil ich jetzt mich sortieren muss, ja, und jetzt wieder aus meiner Komfortzone raus muss, weil ich muss jetzt Grenzen setzen. Ich muss jetzt Menschen sagen, dass ich keine Zeit für sie mir nehmen möchte, weil ich gemerkt habe, dass sie mir nicht gut tun oder dass sie mir in dem Ausmaß, in dem ich sie vorher gesehen habe, nicht gut tun. Ich muss irgendwelche sozialen Verpflichtungen absagen, weil ich gemerkt habe, dass die mir nicht gut tun. Ich muss mit meinen Kindern da reinfühlen, wie viel, natürlich brauchen die Freunde, wie viel brauchen die Freunde, wie oft brauchen die Freunde, wie oft ist dieses immer unter Strom und immer in einem Terminhustle sein, gut, wie viele Hobbys brauchen die? Also da ist jetzt ganz viel, was neu sortiert werden muss, was aber wieder, wie auch das mit meiner persönlichen Situation damals, die größte Chance ist meiner Meinung nach, die uns je gegeben wurde. Weil diese Krise, die uns so eingesperrt hat, die hat uns mit uns selber eingesperrt und wir konnten hingucken und wir konnten lernen und wir konnten Klarheit finden und ich war noch nie auch mit meiner ganzen Vision und Mission und all dem, was ich so zu sagen habe, so klar und so stark, seit ich nicht irgendwelche Menschen treffe, die mich fragen können, ja, und wie läuft's bei dir oder so, keine Ahnung. Also wenn keiner von außen dir reinredet, dann weißt du plötzlich, ah, okay, so bin ich, das will ich, das ist meine innere Stimme. Und die wird immer lauter und lauter und lauter. Und deswegen bin ich unfassbar dankbar, dass es diese Zeit gab.
Uns ging es ähnlich. Also ja. Wir haben das auch als Riesengeschenk gesehen im Endeffekt. Ja. Wie gesagt, abseits von dem, was alles Schreckliches passiert ist. Aber einfach mal in uns reinzuhören. Wir haben ja in dieser Zeit quasi auch erst gesagt, so, okay, das mit dem Podcast bringen wir jetzt wirklich voran, ja, weil wir gemerkt haben, ja, das ist das, wofür wir doch eigentlich brennen, weil wir das davor eben vernachlässigt haben mit all den Terminen drumherum.
Ja.
Und deswegen, ja, ist das schön, auch von dir nochmal zu hören, wie das bei euch war. Ich weiß nicht, hast du noch eine Frage? Oder?
Nö.
Vielleicht gibt es noch was, was dir noch auf dem Herzen brennt, was du unbedingt loswerden möchtest? Oder?
Ich glaube, ich habe soweit alles gesagt. Vielleicht einfach nochmal diesen Appell an jede Mama, die zuhört. Finde deine innere Stimme, lebe deine innere Wahrheit und finde zurück zu dir selber und dann kannst du alles um dich rum verändern. Alles, 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 auch wenn du das jetzt nicht glaubst.
Vielen Dank, Laura, für diesen wunderschönen Appell. Vielleicht möchtest du für unsere Zuhörer nochmal mitteilen, wie kann man dich denn finden? Wie kann man mit dir zusammen arbeiten, mit dir zusammen meditieren? Wie kann man dich erreichen?
Also man findet mich am allerbesten auf Instagram unter laura.heinzel mit AI und ZL. Österreichischer Name.
Wir verlinken es.
Ja, bitte. Ich habe einen Podcast, der heißt Sei frech, wild und wunderbar, wo es jede Woche um Themen Achtsamkeit, Spiritualität in der Familie geht. Ums Mama-Sein natürlich auch. Wir meditieren live, jetzt muss ich mich konzentrieren, jeden Sonntag Familienmeditationen um 9 Uhr. Jeden Montag um 5.30 Uhr Mama-Meditation und jeden Samstag um 7 Uhr Mama-Meditation. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Austausch für achtsame Eltern. Da wird es auch ab dem 15. Juni eine Live-Week geben, wo wir 5 Tage lang morgens live über 5 verschiedene Emotionen bei Kindern sprechen und wie wir darauf reagieren, was das mit uns macht, wieso es das mit uns macht und so. Dann habe ich eine Homepage, die katastrophal aussieht. Die heißt www.seifrechwildundwunderbar.at. Wird so von mir selber gemacht und sieht auch dementsprechend so nach kreativer Frau, die keinen Tau von Technik hat, aus. Aber man kriegt dort Familienmeditation, man kriegt dort einen Leitfaden für eine Mama-Morgen-Routine. Man findet dort ein paar schöne, nette Sachen, wenn man jetzt mal davon absieht, dass sie sonst ein bisschen so komisch aufgebaut ist. Und man kann aktuell tatsächlich nur so mit mir arbeiten, dass man mit mir meditiert, weil ich im Anfang Oktober einen Online-Kurs rausbringe und der braucht gerade meine ganze Aufmerksamkeit. Deswegen gibt es aktuell keine Einzelcoachings. Ich schätze, dass es anschließend wieder welche geben wird, aber ich kann mich da nicht festlegen, weil ich nicht weiß, was da so kommt und wie auch immer. Aber genau, ab dem 4. Oktober gibt es einen Mama-Transformationskurs von mir und bis dahin muss man sich mit Meditationen begnügen.
Das klingt mega spannend. Also kann man darauf sehr gespannt sein, wenn das rauskommt.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Laura. Das war wirklich ein sehr spannendes Interview. Hat uns viel Freude gemacht, mit dir zusammen zu reden. Ich habe eine Menge gelernt und viel, viel mitgeschrieben. Auch wenn wir noch keine Kinder haben, wird uns das später eine Menge bringen. Auch jetzt schon, würde ich behaupten. Und wir freuen uns, was die Zeit bringt.
Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.